Grüß Gott und herzlich willkommen zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt hier wieder mit dabei sind. Wir schauen mal wieder auf den christlichen Büchermarkt. Eine Veröffentlichung, maßgeblich mitverantwortet vom Institutum Marianum in Regensburg. Die schönste von allen. Hausmadonnen und Mariendarstellungen in den Straßen von Regensburg. Werden Sie sich jetzt denken, das klingt schon sehr speziell und lokal. Und ganz ehrlich, das hat der Moderator zunächst auch gedacht. Und dann, als das Buch da war, konnte er es nicht mehr aus der Hand legen. Also wirklich muss man sagen, selten hat es in der jüngeren Vergangenheit ein so schönes, ein so tiefgründiges und vor allem so detailreiches Buch zur Marienverehrung und kirchlichen Lehre von Maria gegeben, wie dieses Buch, die schönste von allen. Herausgegeben von Domkapitular Professor Dr. Josef Kreimel, Dr. Maria Baumann und Dr. Achim Dittrich. Und den haben wir jetzt am Telefon. Er arbeitet in Regensburg, lebt unweit davon in Weiden in der Oberpfalz. Grüße Gott, Dr. Dittrich.
Grüß Gott.
Dr. Dittrich, warum war es Ihnen und Ihrem Team ein Bedürfnis, solche Hausmadonnen und Mariendarstellungen in den Straßen ausführlich zu dokumentieren?
Ja, der Anstoß kam von Bischof Dr. Rudolf Vorderholzer von Regensburg. Der hat also 2020 anhand einer Hausmadonna in der Nähe des Ordinariates, also an der Niedermünsterkirche, hat er im Prinzip diese Idee da ja entworfen und auch angesprochen, wer könnte sich der Sache annehmen. Man muss also wissen, dass in anderen Städten solche Bücher schon erschienen sind, also vor einigen Jahren in Augsburg, das ist ein sehr schöner Band, aber auch in Mainz gibt es eine vergleichbare Publikation. In Nürnberg, die ist schon etwas älter, aber kann man immer noch zu Rate ziehen. Und auch für Antwerpen hat mich überrascht. Antwerpen hat also auch viele Mariendarstellungen in der Öffentlichkeit an den Hausfassaden, also diese sogenannten Hausmadonnen. Dann war es eben so, dass sowohl das Diözesanmuseum wie auch das Institutum Marianum angesprochen waren. Ja, beide sind im Prinzip, haben da einen Bezug dazu, das Diözesanmuseum halt im Sinne der Denkmalpflege der kirchlichen und das Institutum Marianum als Förderer von Marienverehrung und Theologie zu Maria. Ja, und dann haben wir halt eine Kooperation begonnen und ich als wissenschaftlicher Mitarbeiter habe da also diesen Teil übernommen, die Figuren ausfindig zu machen und Adressen aufzustöbern. Ich meine, es haben natürlich alle etwas mitgeholfen. Wenn man dann durch die Straßen gefahren ist, hat jeder die Augen offen gehalten. Aber ich habe das dann systematisch gemacht. Das fiel in die Corona-Zeit. Viele Spaziergänge durch die Innenstadt von Regensburg, immer den Kopf im Nacken und auf der Suche nach Figuren. Es gab dann natürlich nicht nur Marienfiguren, es gibt auch andere Heilige und auch Christus- und Gottesdarstellungen. Aber die Marienfiguren überwiegen natürlich. Also das war der konkrete Anlass, eine Initiative des Bischofs, in dem Sinne, dass man eben auch diese Figuren einmal bewusst macht, in den Blick rückt. Bischof Vorderholzer hat insgesamt ein starkes Interesse und auch ein plädiert immer für die sogenannte Volksfrömmigkeit oder das Brauchtum, also die Krippen zum Beispiel sind immer ein sehr großes Anliegen, weil das einfach gelebte Frömmigkeit ist, das ist alltägliche Frömmigkeit, die sollte man nicht geringschätzen. Und in diesem Sinne haben wir dann auch dieses Buch bearbeitet.
Und da haben auch Sie, Dr. Dittrich, auch einen eigenen Beitrag noch dazu verfasst, nämlich zu Grundlagen und Geschichte der Marienverehrung. Also da erfährt man auch ganz Grundsätzliches über die Geschichte der Theologie und der Marienverehrung. Dann gibt es auch noch einen kunstgeschichtlichen Beitrag über die Darstellungen der Gottesmutter. Also Sie haben gesagt, Sie sind auf langen Spaziergängen unterwegs gewesen. Das heißt, Sie haben tatsächlich die Stadt erkundet und einfach gezielt gesucht, wo finden sich solche Darstellungen. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, ja. Also das war ein seltsames Zusammenfallen eben dieses Auftrages. Und eben der Corona-Zeit, am Anfang war das dann sehr beschwerlich, weil man, ja, heute schüttelt man drüber den Kopf, aber damals, naja, man musste in der ganzen Innenstadt Maske tragen, also obwohl dann teilweise die Straßen quasi leer waren im Winter. Na, da war man halt unterwegs und ein Foto dabei und immer wieder auch, um das zu dokumentieren, die Adresse und die Figur. Ich bin kein gebürtiger Regensburger, also ich kenne die Stadt, oder muss sagen mittlerweile, kannte die Stadt damals nicht sonderlich intensiv. Das hat sich geändert, also ich habe da wirklich, was die Altstadt angeht, wirklich fast jede Straße, jede Gasse durchwandert. Bin auch Hinweisen nachgegangen. Ja, wir haben dann also über die Zeit haben wir etwa 200 Figuren gefunden, aber allerdings eben nicht nur Marienfiguren. Wir hatten dann abgesprochen, dass eben bei dieser Gelegenheit man versucht, möglichst alle heiligen Figuren in der Stadt zu erfassen, also das auch fürs Diözesanmuseum als Dokumentation sehr interessant, dass man da einfach mal weiß, wo gibt es denn in der Stadt solche Figuren, und dann kann man auch im Sinne der kirchlichen Denkmalpflege da ja auch Initiativen starten, um den Leuten zu helfen, den Hausbesitzern, diese Figuren zu pflegen oder zu restaurieren. Ja, es gab das neben den Marienfiguren natürlich auch also viele Figuren von Josef und Petrus findet man öfters und die heiligen Bischöfe der Diözese Regensburg, also heiliger Wolfgang und heiliger Erhard, Albertus Magnus, heiliger Emmeran. So war man ja viele Tage unterwegs. Die Fotos hat dann schlussendlich ein professioneller Fotograf gemacht, aber man hat mal Schnappschüsse gemacht, um auch die Figur schon mal in einer ersten Weise einzuordnen, also aus welchem Jahrhundert stammt die, was ist das für ein Gebäude. Das kam hinzu, dass wir eben auch gesagt haben, uns interessiert, welche Gebäude weisen Hausmadonnen auf. Es sind nur sehr wenige Kirchen, wo wir also Figuren an der Außenfront einer Kirche aufgegriffen haben oder auf der Mauer der Kirche. Und oft sind es dann Gebäude, die ursprünglich in kirchlichem Besitz waren, als Wohnhäuser oder Gutshäuser der Kirche bzw. der katholischen Stiftungen, die in Regensburg sehr verbreitet sind und an eine lange Tradition aufweisen. Aber eben auch viele ganz normale bürgerliche Häuser, wo dann Figuren und Reliefs, es sind nicht immer nur Figuren, es sind auch Steinreliefe oder auch Malereien auf dem Putz oder manchmal auch auf Blech. Ja, diese verschiedenartigen Darstellungen haben wir dann schon alle mit einbezogen, also nicht nur streng die Hausmadonna. Die Hausmadonna ist eigentlich eine plastische, vollplastische Figur, die an der Hausfassade präsentiert wird. Manchmal steht sie in einer Nische, die im Mauerwerk ausgespart ist, manchmal auf einer Konsole, so einem kleinen Sockel und darüber ein Schutzdach, ein kleiner Baldachin. Also da gibt es eine ganze Bandbreite. Und das ist jetzt auch interessant für alle, die sich mit dieser Art von Marienverehrung beschäftigen, weil das eben nicht nur ganz spezifisch für Regensburg ist, sondern eigentlich für ja den ganzen deutschsprachigen Bereich, würde ich mal sagen, nördlich der Alpen. Die Figuren stammen ja aus vielen verschiedenen Jahrhunderten oder auch die Darstellungen. Die ältesten in Regensburg. Regensburg ist ja eine ganz alte Stadt mit viel alter Bausubstanz. Ähnlich wie Bamberg hatte Regensburg das Schicksal, dass es im Krieg wenig zerstört wurde. Also hatte das Glück, kann man sagen. Und hatte dann das Schicksal, dass nach dem Krieg wenig Geld da war, um viele Teile abzureißen, was man ja in anderen Städten nach dem Krieg gemacht hat. Also was die Bomben nicht zerstört haben, haben dann die Städteplaner dann teilweise nachgeholt, weil sie einfach null Wertschätzung hatten für die historische Bausubstanz. Man meinte dann, diese Bauhausgeschichten da, also diese kubischen Gebäude, das wäre der neueste Schrei, und auch ein städtebaulicher Neuanfang hat dann viele historische Gebäude noch zusätzlich abgerissen. Das ist also in Bamberg und in Regensburg nicht passiert. Deswegen können diese Städte heute noch ihre wunderschönen historischen Altstädte aufweisen, weil dann natürlich ab den 70er Jahren die Denkmalpflege verhindert hat, dass man voreilig alte Gebäude abgerissen hat. Also in Regensburg haben wir viele gotische Gebäude seit dem 13. Jahrhundert, 14., 15. Jahrhundert und darüber hinaus dann auch bis in den Barock. Also wir haben alle Baustile versammelt, aber die Gotik hat einen gewissen Schwerpunkt. Die ganzen Gebäude sind mittlerweile weitgehend restauriert und präsentieren sich in sehr schönen Zustand. Und ja, zu diesem Ensemble, das auch mittlerweile Weltkulturerbe ist in Regensburg, also die Innenstadt und die Vorstadt, Stadt am Hof. Ja, da haben wir eben dann unterm Strich haben wir 72 Marienfiguren und Darstellungen gefunden, die wir dann auch mit Foto dokumentiert haben, versucht haben, die Gebäude auch zu beschreiben. Also war es ein kirchliches Gebäude, ein kirchlicher Auftraggeber, bürgerliche Häuser. Das war eine eigene Geschichte, weil das teilweise sehr schwierig war, überhaupt zu ermitteln. Also wer ist der Besitzer des Hauses? Das ist so eine Frage. Man kann da nicht einfach aufs Amt gehen und sagen, ich bräuchte also von diesen 72 Häusern, bräuchte ich die Besitzer. Das geht nicht. Das kriegt man keine Auskunft. Also musste man dahin und musste versuchen, über den Briefkasten oder durch Klingeln halt die Hausbesitzer zu kontaktieren. Nun ist es leider so, dass in Regensburg, oder was heißt leider, aber es ist einfach so, dass viele Hausbesitzer gar nicht im Gebäude wohnen, sondern das sind geerbte Häuser, ehemalige Häuser der Verwandtschaft, die restauriert wurden und renoviert und als Miet- und Geschäftshäuser dann genutzt werden. Ja, und da war es gar nicht so einfach, die Hausbesitzer auch zu kontaktieren, um sie zu befragen, ob sie irgendwie Auskünfte geben können, wer hat die Figur geschaffen, also gibt es einen Künstler dazu, in welcher Zeit, wer hat sie aufgestellt. Das waren eben so die Fragen. Wir haben von einem Teil haben wir dann auch Antwort bekommen und Rückmeldung. Ansonsten musste ich mich halt durch die Literatur graben. Da gibt es verschiedene historische und aktuelle Werke, die eben die Baudenkmäler der Stadt beschreiben, also die herausragenden Gebäude, und das sind in Regensburg sehr viele. Und ja, mit der Zeit hat man dann auch einfach ein Auge dafür bekommen, das ist jetzt ein neobarockes Gebäude, also um 1900 rum, neugotisch oder Neorenaissance, Neoklassik, gotisch, barock, echt barock und Renaissance-Gebäude. Ja, also es war, ist wirklich so ein Parcours auch durch die Geschichte der Baustile und der künstlerischen Stilarten, also auch was die Art und Weise der Mariendarstellungen angeht.
Die schönste von allen Hausmadonnen und Mariendarstellungen, dargestellt an dem Beispiel der Straßen Regensburgs. Wir sind hier verbunden mit Dr. Achim Dittrich vom Institutum Marianum in Regensburg. Er war maßgeblich an diesem schönen Band beteiligt, der jetzt im Pustet Verlag in Regensburg erschienen ist. Wenn wir von den Fotos sprechen, Sie haben es gesagt, Dr. Dittrich, ein professioneller Fotograf war da unterwegs. Das heißt, muss man dazu sagen, man bekommt hier auch durch diese professionellen Fotos, bekommt man auch einen Blick, den man vielleicht von der Straße aus oder im Original gar nicht bekommt, weil man eben ganz dicht auf diese Darstellungen, auf diese Hausmadonnen, je nachdem, dann auch schauen kann. Sie haben das angedeutet, im deutschsprachigen Raum gibt's das vermehrt so nördlich der Alpen, diese Hausmadonnen-Mariendarstellungen oder eben auch Heiligen-Christus-Darstellungen an den Häusern, auf den Straßen, Wegkreuze kennen wir ja auch. Das ist ein Phänomen, das einen ganzen Kulturkreis prägt. Wir können das jetzt natürlich im Radio nicht vor Augen stellen. Wir haben kein Bild zur Verfügung, aber vielleicht können Sie ja mal so an ein paar Beispielen aufzeigen, was wir hier für kleine, wirklich echte Schätze auch finden.
Also auf dem Land hat man natürlich öfter mal die Wegkreuze oder auch Marthallen, sogenannte Bildstöcke oder kleine Kapellen, Kreuzwegstationen, also kleine richtige Baudenkmäler, also kleine Monumente. Das hat man in der Stadt natürlich so als freistehende Säulen, Stelen, Blöcke oder Kapellen hat man das in der Stadt nicht. Da ist es, wie gesagt, meistens so, dass ja, sich das am Gebäude befindet. Eine Ausnahme sind die Stelen, die Säulen. Also es gibt, gerade in Bayern ist das eigentlich ein Muss für jeden historischen Ort. Also da gibt es eigentlich fast in jedem größeren Städtchen, Weiler, Markt, gibt es eine Mariensäule. Die ist meistens dann auch bestückt mit einer Patrona Bavariae. Das ist also ein sehr häufiger Typus, der gerade in Bayern sehr, sehr verbreitet ist, aber auch in Österreich. Und wenn man über die Grenze geht, auch in Böhmen, also in Tschechien, die Patrona Bavariae, das ist also eine Himmelskönigin mit den königlichen Insignien, also mit Zepter und Krone. Und die Madonna trägt das Jesuskind. Das Jesuskind hat oft eine Weltkugel, einen Reichsapfel in der Hand. Und da gibt es so eine ganze Bandbreite dann an Details. Manchmal segnet das Jesuskind, manchmal nicht. Manchmal ist es seiner Mutter zugetan, manchmal blickt es einfach auf den wohlwollend auf den Betrachter. Ja, die Darstellung Mariens ist meistens also aufrecht stehend in einem schönen, wallenden Gewand. Das Haar kann frei sein, und das ist es oft, kann aber auch bedeckt sein von einem Kopftuch, dem sogenannten Maphorion. Das stammt also aus der Orthodoxie, aus dem Osten. Ja, eine stehende Figur, die das Kind trägt, mit wallendem Gewand, mit Übermantel. Wenn das Ganze in Farbe gefasst ist, sind die beiden Farben Rot und Blau oft verwendet. Also vom Barock her ist das, von der Gotik und vom Barock, sind das die klassischen Marienfarben. Blau das Übergewand und Rot das Leibgewand. Ja, es gibt auch Figuren, da ist also dann noch ein Sichelmond zu Füßen Mariens und ein Sternenkranz um das Haupt. In der Gotik war es sehr beliebt, so ein Strahlenkranz hinter der Figur. Das sind Motive aus dem letzten Buch der Heiligen Schrift, der Offenbarung des Johannes, die Apokalypse, wo im 12. Kapitel eben die himmlische Frau beschrieben wird, das große Zeichen, eine Frau von der Sonne bekleidet, den Mond zu Füßen, 12 Sterne auf dem Haupt. Also diese apokalyptische Frau, diese Motive hat man dann in die Mariendarstellung übernommen. Im Hochmittelalter ging das los, ab 1300 etwa. Und dann war das eigentlich jahrhundertelang war das völliger Standard. Also eine ordentliche Marienfigur musste, gerade in der Öffentlichkeit, musste also einen Strahlenkranz haben hinter sich im Rücken, Sichelmond zu Füßen und eben einen Sternenkranz über dem Haupt mit 12 Sternen. Es gibt sogar eine begründete Darstellung, dass also unsere Europa-Flagge ihre 12 Sterne und die blaue Farbe eben von einer Mariendarstellung haben sollen. Das ist sehr begründet, man kann das nachlesen. Ja, dann, das ist so die klassische Figur, die Himmelskönigin mit diesen Attributen, mit dem Jesuskind, die Patrona Bavariae. Allerdings gibt es in der Gotik auch natürlich andere Darstellungen, wo diese Beigaben fehlen, wo Maria nur in einem stark gefalteten Gewand zu sehen ist. Wie gesagt, das Zueinander von Mutter und Kind kann sehr unterschiedlich ausfallen. Also Maria kann sehr fast distanziert wirken als Statthalterin des königlichen Kindes, blickt sie in die Ferne, hebt das Kind sehr formal. Das Jesuskind ist auch schon ein sich seiner Würde bewusst. Später wird es dann im Barock wird es dann lebhafter, da ist das Kind sehr lebhaft, hat man manchmal den Eindruck, es will gleich vom Arm springen. Zum Beispiel in München an der Residenz diese Urform der Patrona Bavariae, aber allerdings keine Steh-, sondern eine Sitzfigur. Also da am Odeonsplatz vis-à-vis von der Theatinerkirche hat man diese Urfigur Patrona Bavariae, die also der Herzog Maximilian I. zu Beginn des 17. Jahrhunderts dort hat aufstellen lassen, eine Bronzefigur, allerdings sitzend. Der Typus an sich, Patrona Bavariae, leitet sich von der Figur vom Marienplatz ab in München. Also diese Säule, wo diese komplett vergoldete Maria Himmelskönigin zu sehen ist, die stammt vom Ende des 16. Jahrhunderts. Also da ist noch auch viel gotische Gestaltung präsent. Aber dann im Barock wird das Ganze lebendiger, die Gewänder werden wallender, das Kind wird lebhafter. Ja, und es gibt eine große Spielbreite der Attribute und der Darstellungsweise. Im späteren Barock entwickelt sich dann die sogenannte Immaculata. Das ist also eine Darstellungsweise, die man auch in Regensburg findet, aber auch vielerorts am Rhein zum Beispiel, also wo Maria alleine ist, ohne Jesuskind, wo im Hintergrund dann auch die Theologie und Lehre der unbefleckten Empfängnis, der Aufnahme Mariens in den Himmel eine Rolle spielt. Maria also als fromme, betende Jungfrau, die in den Himmel erhoben wird. Da kann noch ein Sternenkranz dabei sein oder auch ein Sichelmond, aber eher selten. Es taucht dann später auch das Herz auf, also Maria fasst sich ans Herz, an die Brust, oder es wird manchmal sogar appliziert, also dass das plastisch dargestellt wird. Eine ganz andere Richtung war von der Gotik her im Sinne der Passionsfrömmigkeit die Darstellung Mariens als Schmerzensmutter, Mater Dolorosa, beziehungsweise das sogenannte Vesperbild oder auch Pietà genannt, wo man also zunächst mal Maria sitzend mit dem toten Jesus, mit dem Leichnam auf dem Knien trauern sieht. Also ein Bild, das uns an die Passion Jesu erinnert und das Mitleiden Mariens, wo wir uns auch hineinbegeben können in dieses Mitleiden. Einerseits, dass wir teilhaben am Leiden Jesu, aber teil auch unsere Leiden, unsere Schmerzen mit hineinnehmen können in dieses erlösende Leiden Jesu. Also die Pietà ist auch ganz wichtig in den Mariendarstellungen. Es gibt eine andere Form noch, wo Maria dann unter dem Kreuz zu sehen ist, also die Mater Dolorosa, Maria mit Johannes stehend unter dem Kreuz, ein Schwert, teilweise wirklich ausgeführt in der Brust nach dem Wort des Simeon im Tempel, also ein Schwert wird die durch die Seele fahren. Ja, die Bandbreite der verschiedenen Darstellungstypen, eben nicht nur in Regensburg, sondern überall, ist sehr groß. Das verändert sich dann von Jahrhundert zu Jahrhundert. Im 19. Jahrhundert haben wir dann auch oft Solitärfiguren Mariens, also wo kein Jesuskind dabei ist, sondern Maria dann als Himmelskönigin erscheint, aber eben schon in der Vollendung, dann ohne Krone, sondern mit einem großen Gewand, das vom Kopf bis zu den Füßen reicht, und ein Segensgestus, also als Vermittlerin der Gnade von Jesus her, wo sie dann gnädig die Arme ausbreitet zur Erde hin, dann teilweise auch beeinflusst durch die Visionen und Bilder von La Salette, von Lourdes, Guadeloupe hat vorher schon eine Rolle gespielt und natürlich dann auch Fatima. Also da haben wir auch einen Typus der Mariendarstellung. Die Lourdes-Madonna ist sehr bekannt. In früheren Zeiten hatte man schon die Darstellungsformen auch von Altötting. Also die großen Wallfahrtsorte haben bei den Hausmadonnen und bei den Mariendarstellungen an den Häusern in den Straßen auch eine beachtliche Rolle gespielt.
Und all das können Sie lebendig nachlesen und nachschauen in diesem Bildband der neuen Dokumentation aus Regensburg, die schönste von allen Mariendarstellungen, Hausmadonnen, am Beispiel der Straßen von Regensburg, mit herausgegeben von Dr. Achim Dittrich, mit dem wir hier im Gespräch sind. Und natürlich haben wir das auch in den Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm auf horeb.org verlinkt. Willkommen zurück in dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Wir sprechen über einen Band zu Maria, genauer zu Hausmadonnen und Mariendarstellungen. Die schönste von allen Hausmadonnen und Mariendarstellungen in den Straßen von Regensburg, mit herausgegeben von Dr. Achim Dittrich vom Institutum Marianum in Regensburg. Dr. Dittrich, Sie dokumentieren ausführlich Theologie, Kunst, frömmigkeitsgeschichtliche Aspekte. Sie selbst haben auch einen ausführlichen theologischen Beitrag geschrieben in diesem Buch. Informieren Sie über Grundlagen, Geschichte der Marienverehrung. Also es geht Ihnen bei alledem auch um wirklich mehr als in Anführungszeichen nur die Dokumentation einer lokalen Tradition dieser Hausmadonnen und Mariendarstellung. Man erfährt Grundsätzliches, ganz Grundlegendes anhand dieser Beispiele aus den Straßen Regensburgs. Also anders gefragt, was sagt uns denn die Fülle? Und wirklich auch, da staunt man auch, wenn man jetzt naiv dieses Buch aufschlägt, welche Vielfalt es auch gibt. Was sagt uns diese Fülle und Vielfalt von Hausmadonnen und Mariendarstellungen?
Ja, da ist einfach so ein religiöses, kulturelles Phänomen, das einfach deutlich macht, also was die Menschen früher umgetrieben hat, das muss man leider sagen, dass das natürlich ein Phänomen ist, das aus früheren Jahrhunderten stammt und heute nur noch gepflegt wird, im besten Fall. Richtig, wirklich ganz neue Hausmadonnen findet man eher selten. Das ist also ein Phänomen der, ja, sagen wir, der letzten 800 Jahre, kann man etwa sagen. Also es geht im 13. Jahrhundert los, als die Städte peu à peu von Holzhäusern und Fachwerkhäusern umgewandelt werden in Steinhäusern. Da beginnt auch das Aufstellen der Hausmadonnen. Die Menschen haben also diese Figuren, diese Bilder aufgestellt, um Segen zu erlangen. Segen für ihr Haus, für die Bewohner, Segen auch für die Passanten. Also die Figuren wurden nicht versteckt, sondern man hat sie schon so platziert, dass sie also auch ins Auge gefallen sind. Also als Hauszeichen, als Haussegen, das ist sehr wichtig. Also ja, das ist auch nicht ein völlig neues Phänomen, sondern ist religionsgeschichtlich sogar auch schon bei den Römern anzutreffen. Also die hatten ihre Hausheiligen, aber natürlich nicht im christlichen Sinn, sondern im Sinne der römischen Religion, die ja sehr weit war und kollektiv. Also die hat alles eingesammelt, was im Römischen Reich an Religiösem zu finden war. Die sogenannten Penaten zum Beispiel, also das sind die guten Hausgeister, oder teilweise auch ist es eine Ahnenverehrung gewesen. Und also man hat auch schon in römischer Zeit, in der antiken Zeit, gerne also mit den Gebäuden, mit den Häusern, so kleine Nischen, kleine Häuschen, Edicula genannt, verbunden, hat die aufgestellt, eben um einerseits diesen Segen dieser Penaten oder verehrten Gestalten zu erlangen, aber auch um zu zeigen, hier, also das sind, die sind uns wichtig, das sind unsere Ahnen, oder das ist der verehrte Politiker, den wir achten, oder das sind die Geister, das sind die Götter, die wir achten. Also es hat immer etwas Demonstratives, aber eben auch etwas Bittendes. Und so ist das natürlich auch geblieben, auch im katholischen, christlichen Sinne. Katholisch muss man dazu sagen, weil im Protestantischen das abgeschafft wurde. Marien- und Heiligenverehrung hat in der Reformation also da eine schwere Einbuße erlitten. Das ist also etwas typisch Katholisches, diese Hausmadonnen, die dann auch diesen doppelten Charakter hatten. Wie gesagt, man will Segen für sein Haus, man will sich bekennen zum katholischen Glauben. Ja, und es ist auch einfach eine Freude an der Kunst, das muss man auch sagen. Nicht alle Hausmadonnen sind jetzt künstlerisch besonders wertvoll. Manches ist auch einfach Dutzend Ware, also wo man einfach sieht, es war den Leuten wichtig, aber jetzt, da war nicht viel Geld da, um da ein Kunstwerk schaffen zu lassen. Oftmals sind auch die Namen der Produzenten und beziehungsweise Künstler unbekannt. Manchmal sind es wirklich Kunstwerke, also Einzelstücke, die von wirklich einem Profi, von einem Künstler gemacht wurden. Also auch eine Freude, das Haus zu gestalten, religiös, aber eben auch künstlerisch. Und das macht auch, sagen wir, dieses Buch und überhaupt die Beschäftigung mit Hausmadonnen so reizvoll. Diese Vielfalt, diese Bandbreite von verschiedenen Darstellungsweisen, auch künstlerischer Art, und das aber auch in Verbundenheit mit der dahinterstehenden Zeit, der Historie. Warum? Also zum Beispiel, warum taucht dann im 19. Jahrhundert öfter mal ein appliziertes, also plastisch aufgetragenes Herz auf, wenn man dann weiß, dass das eine Hochphase der Herz-Marie-Verehrung war, und dann kann man sich das auch gut erklären. Oder warum die Guadeloupe-Figuren, also wo Darstellungen, die sich an diesem mexikanischen Wallfahrtsort Guadeloupe orientieren, warum spielt da die apokalyptische Frau eine Rolle? Das kann uns dann also die Frömmigkeitsgeschichte und die Theologiegeschichte dann etwas erhellen. Also insgesamt ein sehr spannendes Phänomen. Ja, und ich bin auch der Meinung und der Hoffnung, dass das jetzt nicht verschwindet in der Vergangenheit. Wir haben momentan eine Zeit des Unverständnisses, wo viele halt religiös Agnostiker sind oder passiv sind. Aber es wird meines Erachtens auch wieder anders werden, dass also die Menschen dann ihren Glauben wieder als etwas Öffentliches betrachten, das sie auch zeigen wollen. Wie das geschehen wird, bleibt abzuwarten, aber wenn man den großen Blick nimmt in die Religionsgeschichte, das ist immer wieder in Phasen gewesen. Wichtig momentan ist, dass dann dieses Phänomen nicht vergessen wird, dass also spätere Generationen da wieder anknüpfen können, und dann wird es spannend, wie dann die Marienfiguren, die Darstellung der Heiligen und des Göttlichen, wie die dann aussehen werden, welche Typen da entstehen, welche Darstellungsweisen. Also es ist Pflege, wenn man sich damit beschäftigt, Pflege der religiösen Tradition, aber es ist auch eine Bewusstmachung, dass wir, so wie die Menschen, die das damals haben aufstellen lassen und geschaffen haben, dass wir eben ja den Kontakt zum Himmel, zu Gott, unseren Glauben, dass wir das irgendwie auch manifestieren müssen, dass das irgendwie zum Ausdruck kommen muss, dass es eben nicht nur rein abstrakt ist und geistig, sondern eben auch konkret und bis hin zum künstlerischen Ausdruck sucht. Und das wird auch nicht auf Dauer so zurückhaltend bleiben, wie es heute ist, sondern es wird irgendwann auch wieder ein neuer Frühling kommen, wo dann auch das Künstlerische und die Marienverehrung wieder, die Heiligenverehrung wieder künstlerisch hervortreten wird.
sagt Dr. Achim Dittrich, Mitherausgeber des Bandes Die schönste von allen Hausmadonnen und Mariendarstellungen in den Straßen von Regensburg. Darüber sprechen wir hier in dieser Sendung. Dr. Dittrich, also diese Vielfalt und auch der Hintergrund der Frömmigkeit, der Marienverehrung, der Heiligenverehrung, überhaupt des christlichen Glaubens in diesen Darstellungen, die Sie hier dokumentiert haben, in all ihrer Vielfalt durch die Jahrhunderte hindurch. Sie haben es erwähnt, Bischof Voderholzer, Bischof von Regensburg, hat diese Ihre Arbeit, die Sie jetzt in diesem Band dokumentiert haben, hat die angestoßen. Das war ihm ein Anliegen und er hat auch im Geleitwort zu diesem Band geschrieben, dass diese Darstellungen, diese Zeichen des lebendigen Glaubens frömmigkeitsgeschichtlich und pastoraltheologisch noch nicht die ihnen gebührende Aufmerksamkeit gefunden haben. Jetzt fragen wir mal, frömmigkeitsgeschichtlich und pastoraltheologisch, wie ist denn das mit diesen auch gerade, ich denke jetzt auch gerade an besondere Motive, haben wir es vorhin erwähnt, das Schwert, das durch Marias Herz dringt, oder es gibt auch eine Darstellung zum Beispiel mal herausgegriffen, da zeigt das Jesuskind auf einen Vogel vor dem Herzen Mariens und das soll dann den Heiligen Geist repräsentieren. Haben wir denn Erkenntnisse darüber, ob die Gläubigen solche Motive überhaupt verstanden haben? Wusste man früher, was dahinter steht?
Ich denke ja. Also in der jeweiligen Zeit und die Sachen, die Figuren waren ja also Auftragsarbeiten für die Künstler, teilweise auch reine künstlerische Schöpfungen, aber gerade jetzt diese doch auch funktionalen Figuren an den Hauswänden, Hausmodern, da gab es natürlich eine Erwartungshaltung der Personen, die das in Auftrag gegeben haben, die das bezahlt haben. Und es war klar, der Künstler steht in seiner Zeit. Also auch wenn der Künstler den Anspruch hat, natürlich nicht nur bloß im engen Kontext seiner Zeit zu bleiben, sondern darüber hinaus einen Sensus zu haben und das auch ins Bild oder ins Kunstwerk zu bringen. So musste aber doch ja das Kunstwerk, gerade für Hausmadonnen, musste lesbar sein, verständlich sein. Auf jeden Fall sollte es schön sein, aber es musste eben auch theologisch Botschaft haben, ne? Und im Sinne der Verständnismöglichkeiten der Zeit, also zum Beispiel eben frühere Zeiten, über die man doch gerne so lächelt, weil die doch noch so naiv oder so unterentwickelt waren, sind in religiöser Hinsicht, haben einen viel höheren Standard gehabt als wir heute. Also die Bibelkenntnis zum Beispiel war gerade im hohen Mittelalter extrem hoch, auch bei den einfachen Leuten. Die haben zwar keine Bücher gelesen, aber man hat also vielfältige Weise durch Predigten und auch die Armenbibel, also die Bilderbibeln oder auch große Gemälde an den Kirchenwänden, hat man also systematisch den Menschen die biblische Geschichte nahegebracht. Und im allgemeinen Leben war einfach das biblische Geschehen, auch des Alten Testamentes, war viel stärker präsent, als das heute der Fall ist. Deswegen haben dann doch viele verstanden, wenn da ein Messer am Herzen Mariens steckt, dass das eben von Maria Lichtmeß herstammt. Das war damals den Menschen im Großen und Ganzen klar. Man hat auch vielleicht stärker darüber gesprochen. Es gab nicht so viele, eine Vielfalt wie heute, dass man also ein Wirrwarr hat an Bildern und dass es auch gar nichts Gemeinsames mehr gibt. Also jeder hat seinen eigenen Kanal, seine eigenen Sachen, die er sich anschaut und aussucht. Also das Allgemeine, auch der Bilderkanon der Allgemeinheit ist ja heute extrem zerfleddert. Früher war da mehr Gemeinsamkeit da, auch mangels Alternativen, mangels Angebot. Aber das, was da war, wurde halt viel intensiver wahrgenommen und auch ausgetauscht, besprochen. Also das kann heute auch noch sein, wenn Kinder jetzt zum Beispiel also mit ihren Eltern durch die Straßen laufen und sehen so eine Figur. Eine Mutter hat mir das geschildert, also dass sie eine Lieblingsfigur haben da in Regensburg. Und das Kind hat die Figur schon sehr aufmerksam geschildert und hat dann auch Fragen gestellt, warum zum Beispiel die Krone dann so hoch ist, so markante Zacken hat. Also das ist auch mit pastoral gemeint. Das ist eigentlich für die Pfarreien, in deren Gebiet Hausmadonnen zu finden sind, auch eine Chance, dass man zum Beispiel sagt, wir machen mal einen schönen Maispaziergang am Abend und besuchen mal einige dieser Figuren. Das kann man mit der Religionsklasse machen, das kann man mit den älteren Kindergartenkindern machen, mit den eigenen Kindern, dass man solche Figuren wirklich mal bewusst ansteuert und sich betrachtet und überlegt, also was für eine Figur ist das, was sagt sie aus, wozu möchte sie mich animieren, und teilweise, wie gesagt, sind es ja auch Kunstwerke, dass man sich einfach auch beeindrucken lässt von der Gestaltung, von der Kunstfertigkeit plastischen Darstellung oder eben auch der Farben oder der Bildidee teilweise, ne? Also ja, das ist also mit pastoral gemeint, frömmigkeitsgeschichtlich, wie Bischof Vorderholzer gesagt hat, wurde dieser Bereich bisher eher stiefmütterlich behandelt. Also die Kunstwissenschaftler sind nicht so erpicht auf diese Sachen, weil ja, man weiß oft nicht den Künstler und kann ganz wenig in Erfahrung bringen. Das habe ich auch gemerkt, also dass das sehr schwer ist, die Figuren wirklich genau zeitlich zu bestimmen und irgendeinem Künstler noch zuzuordnen. Das ist selten möglich gewesen. Ist natürlich für einen Kunsthistoriker dann eher frustrierend. Ja, und frömmigkeitsgeschichtlich hat man dann auch das, was dann so vom 19. Jahrhundert her das große Verdikt wurde, das große Schlagwort, also Kitsch. Und da hat man also ganze Sparte, im Prinzip auch diese Hausfiguren, hat man also unter dem ja dieser Abwertung Kitsch eigentlich dann in den Schatten geschoben. Sicherlich sind manche Figuren sehr einfach angemalte Gipsfiguren, zum Beispiel jetzt also eine Lourdes-Figur. Wobei ich sagen muss, also Kitsch ist natürlich dann Massenware, aber die Urform muss doch sprechen und funktionieren. Also sonst würde sie nicht zur Massenware. Die Menschen, auch die einfachen Leute, haben schon einen Sensus. Und die, also zum Beispiel diese Frömmigkeit der Lourdes-Figur zum Beispiel, dass einfach Maria als Botin des Himmels kommt und eine schöne Frau ist, eine Jungfrau, eine göttliche Mutter. Das, denke ich, bringt diese Figur schon zum Ausdruck. Und auch die schönen Wellenlinien des Gewandes und der Kontrast von Blau und Weiß. Also auch wenn das Massenware ist und ja, sicher, kann man drüber streiten, was Kitsch ist. Aber dennoch, das ist also etwas, was Menschen anspricht und seinen Wert hat. Das muss nicht immer ein hochrangiger Künstler sein. Es darf nicht hässlich sein und es darf auch inhaltlich nicht falsch sein. Das ist sicherlich richtig. Es sollte bei der Aufstellung einer solchen Figur sollte wirklich auch eine gewisse Qualität eingehalten werden und ein gewisser Preis hat das eben dann auch. Aber wie gesagt, von daher kommt das auch dieses Schlagwort Kitsch der letzten, ja, vielleicht 100 Jahre, wo man eben viele kirchliche Kunst einfach ins Abseits geschoben hat mit dem Urteil, das ist Kitsch und da braucht man sich nicht mit beschäftigen, das ist nicht wertvoll. Ganz so einfach ist es nicht. Also auch Kitsch oder einfache Kunst, einfache Volkskunst hat ihren Wert und ihre Botschaft und kann ja das, den Alltag in den Straßen mitgestalten, dass eben ja der Glaube uns immer wieder ins vor Augen geführt wird und die Heiligen uns vor Augen geführt werden und uns einerseits trösten, uns begleiten, aber andererseits auch anspornen in unserer eigenen Frömmigkeit, dass also auch wir versuchen, Gott gerecht zu werden durch ein möglichst heiliges Leben.
Die schönste von allen Hausmadonnen- und Mariendarstellungen in den Straßen von Regensburg. Ein Band erschienen im Pustet Verlag in Regensburg. Mit herausgegeben von Dr. Achim Dietrich, mit dem wir hier im Gespräch sind. Dr. Achim Dietrich arbeitet derzeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Instituto Marianum in Regensburg. Wir haben in dieser Sendung auch gelernt, dass diese Tradition der Hausmadonnen- und Mariendarstellungen, überhaupt Heiligendarstellungen, religiöse Kunst, religiöser Ausdruck eben in den Straßen in der Gegenwart abgenommen hat. Dennoch, Dr. Dietrich, haben Sie auch Zeugnisse aus der Gegenwart versammeln können in diesem umfangreichen Band, die schönste von allen. Was zeichnet denn diese zeitgenössischen Darstellungen, die Sie hier auch gefunden haben in den Straßen Regensburg, was zeichnet diese zeitgenössischen Darstellungen denn aus?
Ja, also so aus den letzten Jahren hat man eigentlich fast nichts mehr, aber zweite Hälfte 20. Jahrhundert, da gab es nochmal ein paar Gestaltungsversuche. Da findet man einige wenige Beispiele. Also ein Beispiel ist zum Beispiel ein Mosaik aus den 1950er Jahren, wo also ein Lehrer sich ein Haus gebaut hat und hat also da über dem Eingang ein schönes, sagen wir so, also ich finde es sehr ansprechend, andere sagen, was ist das? Ein modernes Marienmosaik geschaffen hat. Also ein befreundeter Zahnarzt hat also dieses Mosaik geschaffen. sind so die klassischen Farben, weiß, blau, rot sind zu finden. Und es sind Bruchstücke, aber natürlich relativ grob gehalten. Also es sieht dann teilweise aus wie so bunte Fliesen, die da zerbrochen wurden und dann grob gesetzt wurden. Also es ist jetzt kein ganz feines Bild mit sauberen Konturen, sondern so ein bisschen eine Gebrochenheit drin. Ganz im Sinne auch der künstlerischen Vorstellungen der Jahrhundertmitte, im 20. Jahrhundert. Ja, aber es wird also ein klassisches Motiv aufgegriffen, Maria mit dem Kind. Und wenn man dann hinschaut, ist es ganz interessant, das Bild durch seine Gebrochenheit, man kann es erkennen, dann sieht man auch, ja, da Maria mit Kind und die Segenshand. Und man erkennt so auch von der Tradition her das klassische Motiv. Aber durch die Gebrochenheit, ja, entzieht es sich dann auch wieder. Also es ist künstlerisch sehr gut gemachtes Mosaik, also mit einem besonderen Effekt, dass es ja changiert, also im Blick, es wird deutlicher, dann entzieht es sich wieder. Das finde ich also eine sehr interessante, modernere Darstellungsweise, die auch so ein bisschen in die Zeit passt, also dass man eben einerseits noch die Tradition hat, der Mariendarstellung in der Öffentlichkeit, der Hausmadonnen, aber andererseits natürlich auch die frühere Frömmigkeit irgendwo gebrochen ist und ja nicht mehr so klar ist wie in früheren Zeiten. Also das hat der Künstler dann, finde ich, sehr schön umgesetzt in diesem Bild, also auch als Zeugnis der Zeit. Etwas relativ Neues ist in der früheren eigenständigen kleinen Stadt am Hof, also die liegt über die Donau und teilweise auf der Donauinsel, da finden wir sowieso, weil es ein katholisches Städtchen war, Regensburg selbst war Reichsstadt, hat zwar auch Katholiken gehabt und katholische Stiftungen und Pfarreien, aber war an sich als Reichsstadt eher dann protestantisch über viele Jahrhunderte. Und dieses direkt daneben an der Donau liegende Städtchen Stadt am Hof war katholisch. Und entsprechend haben wir da heute noch sehr viele Hausfiguren, Madonnen. Ja, und eine, die wurde erst vor wenigen Jahren aufgestellt bei einer Renovierung eines historischen Gebäudes. Besteht aus einem rechteckigen Stück Eichenholz und dieses glatt polierte Eichenholz wurde dann also abgefräst, sodass eine Silhouette stehen blieb, eine Silhouette, nämlich einer Madonna, aber auch ein Vorbild einer barocken Madonna, die Umrisslinien, die Silhouette und die restliche Fläche wurde aber nicht weiter bearbeitet, also diese Innenfläche, diese Madonna wurde dann komplett vergoldet, allerdings nicht deckend, sodass also diese Maserung des Holzes noch ein wenig durchkommt, wenn man das näher betrachtet. Und also es ist ein ganz tolles, modernes Stück. Sofort als Marienfigur erkennbar. Ja, spricht sehr stark an, aber ist natürlich jetzt was anderes als eine barocke oder gotische Darstellung. Aber es ist doch von der Ikonografie her, von der Bildsprache eindeutig ein Stück Marienverehrung, ein Stück Frömmigkeit, das also in einer sehr modernen, reizvollen Weise hier am Haus präsentiert wird. Es ist in der Gegenwart heute jetzt im 21. Jahrhundert, finden wir fast nichts mehr. Also da wird meistens dann Vorhandenes restauriert oder wieder aufgestellt. Manchmal sind die Nischen leer gewesen und ein neuer Hausbesitzer sagt, also die Nische sollte nicht leer sein, da sollte wieder eine Figur rein. Da wird dann teilweise auch wieder eine antike Figur antiquarisch besorgt und aufgestellt. Es ist manchmal auch so, dass dann bei einer Wärmedämmung, wenn die Hausfassade komplett überkleidet wird, verschwinden dann auch manche Nischen, außer bei den denkmalgeschützten Gebäuden natürlich. Ja, also momentan ist es eher eine Traditionspflege. Es ist momentan sehr selten, dass jemand sagt, ich baue jetzt ein neues Haus und da wird auch eine moderne Madonna angebracht. Wenn eine Figur aufgestellt wird, auch neu, dann wird oft zurückgegriffen auch auf klassische Figuren, die einfach allgemein bekannt sind, aus dem Barock oder eben aus dem 19. Jahrhundert.
In der heutigen Sendung waren wir im Gespräch mit Dr. Achim Dittrich, Mitherausgeber eines Bandes Die schönste von allen Hausmadonnen und Mariendarstellungen in den Straßen von Regensburg. Liebe Hörerinnen und Hörer, in den Details zu dieser Sendung finden Sie natürlich die näheren Angaben zu diesem wirklich bemerkenswerten Band, dieser bemerkenswerten Dokumentation über Marienverehrung. Und ja auch Geschichte, Motive der Marienverehrung etc. Nochmal zum Ausklang, Dr. Dittrich, warum lohnt es sich diesen Zeugnissen, diesen, um es mit Bischof Rudolf Voderholzer zu sagen, diesen Zeichen lebendigen Glaubens, den Hausmadonnen, den Mariendarstellungen in den Straßen mehr Aufmerksamkeit zu schenken?
Ja, also ein erster Arbeitstitel von Bischof Voderholzer war Der Glaube in den Straßen von Regensburg. Also der Glaube in den Straßen, das ist, denke ich, eine wichtige Sache, dass wir einfach nicht den Glauben zurückdrängen auf unseren Herrgottswinkel zu Hause und auf die Kirche und den Gottesdienst am Sonntag im Kirchengebäude, sondern dass wir wirklich Christen sind, 24 Stunden am Tag und auch eben als Alltagsmenschen, als Passanten. Insofern ist das eine, dass wir selbst überlegen, will ich mein Haus mit so etwas auch gestalten. Und das andere ist, dass man das eben auch wahrnimmt. Also dieses Buch möchte helfen, ist eine Sehschule, eine Bewusstmachung, was es doch gibt an Figuren und dass die eine gute Botschaft haben, dass sie wert sind, dass man stehen bleibt und sie ein wenig anschaut, auch innehält und vielleicht sich auch animieren lässt, ein Gebet zu sprechen oder ja, einfach die Frömmigkeit des Alltags zu stärken. Ich denke, da unterstütze ich den Bischof voll und ganz, dass man das nicht geringschätzen sollte und auch nicht nur rein kunstwissenschaftlich jetzt betrachtet oder im Sinne der Traditionspflege, sondern es geht wirklich um unseren heutigen lebendigen Glauben, der ja ohnehin von der Tradition auch genährt wird, aber eben auch eine Verhäutigung braucht und die geschieht durch den Menschen. Das Buch will also helfen, dass der heutige Mensch eben nicht nur alte Sachen betrachtet, sondern sie verhäutigt, dass es seinen heutigen Glauben animiert und stärkt.
Also herzliche Einladung, liebe Hörerinnen und Hörer, sich davon auch stärken zu lassen, dieses Buch Die schönste von allen, Hausmadonnen und Mariendarstellungen in den Straßen von Regensburg, erschienen im Friedrich-Pustet-Verlag, mit herausgegeben von Dr. Achim Dittrich, mit dem wir heute in dieser Sendung im Gespräch waren. Natürlich, ich sag's nochmal, in den Details zu dieser Sendung auf horeb.org finden Sie natürlich die genauen Angaben zum Buch und auch unser Hörerservice weiß selbstverständlich Bescheid. Den können Sie auch fragen und er gibt Ihnen da auch nähere Auskunft zu diesem Buch, Die schönste von allen Hausmadonnen und Mariendarstellungen in den Straßen von Regensburg. Danke, Dr. Dittrich, dass Sie uns da mitgenommen haben nach Regensburg und überhaupt in die Geschichte der Marienverehrung und Mariendarstellungen, eben Zeichen lebendigen Glaubens, unseres heutigen Glaubens, auch, dass wir da neugierig werden, das wieder zu entdecken. Sie sind nicht nur wissenschaftlicher Mitarbeiter am Instituto Marianum in Regensburg, Sie sind ein geweihter Priester und deswegen bitten wir zum Ausklang der Sendung um den Segen.
Ja, Herr Jesus Christus, du bist in die Welt gekommen, um uns die Liebe des Vaters zu zeigen und zugänglich zu machen. Wir danken dir für dein Entgegenkommen, für deine Menschwerdung. Wir danken dir, dass du uns in den Heiligen immer wieder Beispiele schenkst, die uns ermutigen, selbst den Glauben konsequent und treu zu leben. Wir danken dir für deine leibliche Mutter Maria, die du uns vom Kreuz herab zu unserer geistlichen Mutter gegeben hast. Mit den Heiligen, mit Maria wollen wir unseren irdischen Glaubensweg gehen. Und dazu segne der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen. Danke, Dr. Dittrich. Danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Es verabschiedet sich Ihr Gregor Dornis.